Man hat immer auch Eheverträge geschlossen, aber nochmal, Eheverträge sind nicht die Ehe.
Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir sind im Gespräch mit dem Philosophen Professor Jörg Splett über das Thema Texte und Motive des Zweiten Vatikanischen Konzils. Und heute geht es uns im Speziellen um die Thematisierung der Ehe als Bund durch das Zweite Vatikanische Konzil in Gaudium et Spes und was daraus folgt. Also Professor Splett, um es nochmal festzuhalten, Sie kommen jetzt nicht sozusagen mit einem neuen Vorschlag oder was auch immer daher, und sondern Sie sagen, wir müssten uns eigentlich die Zeit nehmen, das in Konsequenz auch mal durchzudenken, was eben dieses Verständnis der Ehe als Bund wirklich und in aller Tiefe bedeutet.
Ja, also das wäre mein Hauptpunkt. Wenn wir jetzt, Sie hatten es vorhin ja schon angesprochen, wenn man eben an diese aktuellen Diskussionen denkt, bis hinein in das Kardinalskollegium, dann sind wir zwar nicht bei diesem eigentlichen tiefsten und zentralsten Punkt, aber ich glaube, dass hier jeder merkt, dass hier irgendetwas geschehen muss. Wenn Sie daran denken, dass Sie so zwei Gruppen dort haben, die eine Gruppe, die sagt, es muss alles so bleiben, wie es ist, und jede geschlechtliche Vereinigung ist ein neuer Ehebruch. Das sagt die eine Seite. Die andere Seite sagt, es muss so etwas wie Barmherzigkeit geben, bis dorthin, dass es Kardinäle gibt, die ja vorschlagen, wenn nicht die wirkliche Kommunion, dann die geistliche Kommunion, wo ich gestehen muss, dass ich mir das nicht vorstellen kann. Wenn ich wirklich beim Vertragsdenken bleibe und sage, ich habe also ohne zeitliche Begrenzung vertraglich mein Leib jemandem anderen überschrieben, dann ist jede Vereinigung mit einem anderen Menschen ein Bruch dieses Vertrages. Und da kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, wie ich dann am Abend eine geistige Kommunion mache und vorhabe, heute Nacht dann meine Ehe zu brechen. Ich weiß gar nicht, wie das gehen soll. Da wird zwar von Barmherzigkeit geredet, aber wird denn hier darunter verstanden? Deswegen liegt mir dran zu sagen, wenn ich beim Bund bin, habe ich keinen Vertrag, sondern ein Bund kann zerstört werden. Natürlich zerstört Christus und seine Kirche den Bund nicht. Aber wir, die wir Sünder sind und das jetzt versuchen nachzuvollziehen in unserem sündigen Leben, da kann es eben zu solchen Brüchen kommen. Und deswegen meine Parallele hin nochmal zu dem Mord. Es ist ja eine merkwürdige Sache. Wie wollen Sie das auch den Leuten klar machen, dass jemand jemanden umbringen kann? Und dann kann er bereuen, büßen, er kann freigesprochen werden und er gehört weiter mit, also zum tätigen Christentum, zu den Sakramenten und zu allem und jedem. Jemand kommt aus der Ehe heraus, er wird verlassen, bleiben wir sogar erstmal bei diesem Punkt, das wäre nämlich auch darüber zu reden, er wird verlassen, schließt eine neue Ehe und muss jetzt entweder dort also geschwisterlich leben und es nicht vollziehen, oder er muss diese Ehe wieder verlassen, damit er überhaupt also wieder in die Gemeinschaft der Gläubigen und die Sakramente hineinkommen kann. Wie wollen Sie das eigentlich jemandem klar machen? Dass ein Mörder das ohne weiteres kann, aber nicht einer, der verlassen wurde, neu geheiratet hat und jetzt in dieser Beziehung steht.
Nun könnte man natürlich bei diesem Beispiel auch mit dem reuigen Mörder einwenden, wenn der bereut und umkehrt.
So ist es. Dann
kehrt er eben aber trotzdem ja zu eben jenem Jesus zurück, der seinerseits ihn nicht verlassen hat, sich nicht neu gebunden hat, sondern weiterhin zu diesem Bund steht. Das heißt, es ist ein und derselbe.
So ist es. Jesus bleibt derselbe. Die Kirche bleibt auch dieselbe, obwohl man bei der Kirche schon sagen kann, ich möchte nur daran erinnern, von den Kirchenvätern angefangen bis zu großen Theologen des letzten Jahrhunderts, die Artikel geschrieben haben, Balthasar, Viraner, über die Casta Meretrix, über die keusche Hure, um es ganz wörtlich zu sagen, wie es ist. Das wird von den Propheten über Israel gesagt und das sagen die Kirchenväter im Blick auf die Kirche. Also die Kirche ist selber so jemand, die schon auch selber sündig ist, nicht bloß einzelne Mitglieder von ihnen, sodass dieser Name dorthin passt, aber Jesus Christus hält seine Treue und bleibt verbunden. Die Sache ist, ob diese Treueverbindung in derselben Form jetzt bleiben muss oder nein, nicht muss, sondern einfach so ist, also dass das nicht aufgelöst werden darf, sondern gar nicht aufgelöst werden kann. Das müsste ja erstmal doch bedacht und belegt werden.
Zumindest nimmt ja aber doch die Kirche für sich in Anspruch, dass sie an der Stelle sagt, sie kann es nicht. Und das hat sie auch in der Tat in der Tradition immer getan.
Ja, ich sage erstmal was Grundsätzliches vielleicht dazu. Mhm. Es gibt tatsächlich eine gewisse Spannung zwischen dem Theologen und dem Lehramt. Das heißt, das Lehramt ist nicht dafür da, revolutionär neue Ideen zu haben, sondern das Lehramt steht zu dem, was da ist und hält das fest. Und jetzt muss es auf der anderen Seite aber ja einen Dogmenfortschritt geben. Der Theologe Schmaus in München hat immer gesagt, jedes Dogma ist ein Wegweiser. Er zeigt, wie es weitergeht. Es geht nicht mehr zurück bei gewissen Streiten, aber es geht weiter. Und weiter geht es nur, indem einzelne Theologen sich trauen, Vorschläge zu machen, die dem Lehramt erstmal nicht gefallen. Das gibt dann Schwierigkeiten, da reibt sich's dran, bis Dinge dann übernommen werden. Ich nenne gleich ein ganz wichtiges Beispiel im Zweiten Vatikanischen Konzil. Wenn Sie daran denken, dass im 19. Jahrhundert Päpste wiederholt gesagt haben, die Religionsfreiheit ist ein Wahnsinn und das kommt überhaupt nicht in Frage, das kann es gar nicht geben. Dann haben einzelne Theologen anderes gesagt, dann wurden es mehr Theologen. Und dann hat tatsächlich das Zweite Vatikanum ein Papier gemacht, über das wir auch irgendwann vielleicht nochmal reden wollen, über die Religionsfreiheit, wo eben jetzt die Pius-Brüder gesagt haben, nein, wir bleiben bei dem, wie das Lehramt vorher war und machen da nicht mit. Also es gibt einen Fortschritt im Denken der Kirche immer nur, dass erstmal Theologen probieren, mit Argumenten dem Lehramt etwas zu bedenken zu geben, was sie bisher nicht in derselben Weise überlegt haben. Bis hin zu Paradigmenwechseln. Das ist nur so geht die unsere Dogmengeschichte und unsere Glaubensgeschichte von Anfang an bis heute durch.
Credo, der Glaube der Kirche bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir sind heute im Gespräch mit Professor Jörg Splett. Wir sprechen über ein wesentliches Motiv des Zweiten Vatikanischen Konzils, die Ehe als Bund im Dokument Gaudium et Spes, machen jetzt hier an dieser Stelle eine Musikpause und sprechen gleich weiter über vieles, was damit zusammenhängt und was wir damit noch mitbedenken müssen, unter anderem Personenbegriff und Ähnlichem. Darüber, wie gesagt, nach der Musikpause mehr. Credo, der Glaube der Kirche bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir sprechen mit Professor Jörg Splett über Gaudium et Spes und heute insbesondere über das Motiv die Ehe als Bund. Und vieles von dem, was Sie gesagt haben, Professor Splett, da erhält auch ein bisschen Ihre Philosophie und Ihre Theologie auch. Sie haben unzählige Priester und ja auch für die Kirche tätigen Menschen ausgebildet. Viele ihrer Schüler sind mittlerweile selbst Professoren und bilden aus. Deswegen kommen wir an der Stelle auch, nutzen wir das gleich ein bisschen, um auch ihrem Denken hier ein bisschen auf die Spur zu kommen, von wir zum Beispiel in diesem Motiv der Ehe als Bund davon sprechen, sich gegenseitig zu schenken, dieses Versprechen, das man sich gibt. Da hängt ganz viel auch am Personenbegriff. Sie haben gesagt, jetzt haben an einer Stelle gesagt, jetzt wird es endlich personal mit dieser Formulierung des Bundes. Vielleicht können Sie uns noch mal erklären, was das bedeutet.
Ein Vertrag hat eigentlich nicht unmittelbar was mit Personen zu tun, sondern ein Vertrag wird geschlossen zwischen Parteien. Das können Einzelne sein, das können Gruppen sein. Und der Inhalt des Vertrages sind auch äußeres Verhalten und dergleichen, weil eben das Recht eben eine Zwangsstruktur ist und die wir unbedingt auch brauchen im Leben. Die Frage ist nur, ob das Recht ins Zentrum gehört oder ob das eben Rahmenbedingungen sind. hier jetzt im Blick auf die Ehe, ich darf nochmal erinnern, was ich da begonnen hatte zu sagen, wenn Jesus sagt, die Ehe darf nicht geschieden werden, dann ist das nicht dasselbe, wie zu sagen, sie kann nicht geschieden werden. Das ist einfach so eingeschoben worden, einige Zeit später. In meinen Augen ist das eine Übernahme dessen, was die Rabbinen machen. Die nennen das ein Zaun ums Gesetz machen. Wenn dort im Alten Testament etwas verboten ist, dann beschließen die Rabbinen immer, dass alles mögliche andere schon vorher verboten ist, damit man gar nicht an das Verbotene herankommt. Zum Beispiel, wenn in der Bibel steht, dass man das Zicklein nicht in der Milch der Mutter kochen soll, dann führt das dazu, dass man hinterher in der Küche alles doppelt haben muss, einmal fürs Milcherne und einmal fürs Fleischerne, und dass man das auch beim Essen auseinanderhalten muss. Wenn man Fleisch erst gegessen hat, muss man 2,5 Stunden warten, bis man was Milchernes isst oder so etwas. Ich halte das übrigens nicht für eine gute Pädagogik, weil